im Fernsehen war ich dann die Böse und dementsprechend waren auch alle Rollenangebote. Also meine Agentin ist dann in der Zeit fast verzweifelt, weil sie sagt, es kommen nur solche Rollen rein. Die hat gesagt, Frau Wenzel kann auch die Mutter von zwei Kindern spielen. Aber das war in den Köpfen der Redakteure oder so nicht drin. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, dann spielst du eben jetzt die Bösen. Punkt aus.
Die Schauspielerin Claudia Wenzel ist seit fast 30 Jahren immer wieder das Biest oder die Zickel in Erfolgsserien wie Sturm der Liebe, In aller Freundschaft oder Der Bergdoktor. Sie spielt die bösen Frauen einfach zu gut. Auf der Theaterbühne darf sie aber witzig sein und charmant, also auch andere Facetten zeigen. Claudia Wenzel ist mit Leib und Seele Schauspielerin. Sie widmet sich aber auch mit großer Leidenschaft dem Thema deutsche Wiedervereinigung. Sie ist in der DDR groß geworden und fragt auch in ihrer neuen Autobiografie, was eigentlich los ist zwischen Ost und West. Warum sprechen wir immer noch von Ossis und Wessis? Warum gibt's immer noch die Mauer in unseren Köpfen? Für Claudia Wenzel ein Lebensthema.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Claudia, ich freue mich unheimlich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, lieber Jörg. Ich freue mich ganz besonders, mal wieder in Stuttgart zu sein. Mhm. Bin auch schon durch den Schlosspark gelaufen vorher nochmal.
Ja.
Und habe natürlich auch eure große Baustelle bewundert.
Oh, ja. Das ist gerade, bist du mit dem Zug gekommen oder geflogen?
Na, ich bin geflogen, okay. Aber dann ganz bewusst mit der S-Bahn gefahren, ja, um auf dem Hauptbahnhof anzukommen und okay, diese schönen Stationen und schon zu sehen, wo es dann mal später mal lang gehen soll.
Da kann man das Neue schon sehen und das Alte muss man durchleiden, weil man muss endlose, seltsam gebaute
Wege,
provisorische Wege gehen, um dann im Schlosspark zu landen, wie du gesagt hast. Claudia, sollen wir mit einer Jugendsünde beginnen?
Bitte,
das Gespräch. An. Ja, ich sag mal, die Vikana Keksfabrik.
Ganz gemein. Ganz gemein. Ja, also Vikana Kriegsfabrik ist in meiner Heimatstadt, Lutherstadt Wittenberg. Und in den Sommerferien haben wir immer gearbeitet in den VEB-Betrieben, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe mir von meinem ersten Geld zum Beispiel in der DDR mein Fahrrad gekauft, ein gebrauchtes für 50 Mark. Und da waren sozusagen schon die ersten Stunden von Vikana dabei. Und wir haben bei Vikana die Weihnachtslebkuchen verpackt in solchen kleinen Kisten. Das war so ein kleines Pfefferkuchenhaus. Und folgende Sünde ist dann passiert, die erzähle ich jetzt natürlich. Am Ende dieser langen Fließbandstrecke war ein großer Topf, wo sozusagen die Lebkuchen eingetaucht wurden mit Schokoladenguss. Und den durften wir natürlich als Ferienkinderarbeiter nicht benutzen oder so. Da stand eine Dame dran. Wir durften immer nur einpacken dann. Und in der Mittagspause oder wenn eben Frühstückspause war, dann sind wir Kinder immer da dran vorbeigelaufen, haben erstmal den Finger reingehalten und genascht. Und einmal habe ich dann, weil ich auch mal so einen Lebkuchen essen wollte, in einen Lebkuchen reingebissen und den aber wieder in die Packung reingesteckt.
Und der ging so in den Verkauf.
Und irgendjemand hat diesen Lebkuchen gehabt und hat gedacht, oh Gott, was ist da passiert?
Schöne Jugendsünde.
Ja.
Und eine verzeihliche,
ja,
natürlich.
Denk ich auch.
Also die Lebkuchen haben es dir angetan. Und dann gibt's die legendären Pflaumenknödel. Mhm. Die beschreibst du in deinem sehr schönen Buch Mein Herz ließ sich nicht teilen, ja, über das wir heute natürlich sprechen werden. Die Pflaumenknödel von Oma Ida, die haben es dir als Kind oder hatten es dir als Kind angetan und heute auch noch. Was ist deren Geheimnis?
Also das Geheimnis erstmal, meine Großeltern sind beide aus dem Sudetenland Vertriebene. Und da gab es natürlich verschiedene traditionelle Rezepte und unter anderem auch Pflaumenknödel. Und das ist wirklich so ein Teig, der wurde über mehrere Generationen immer weitergetragen. Meine Mutter hat ihn dann uns Kindern, also meinen drei Schwestern und mir, auch beigebracht, wie man ihn macht. Das ist ein alter Kartoffelteig. Die Kartoffel muss vorher, am Abend vorher gekocht werden. Dann wird der richtig so durch eine Presse gezogen oder gequetscht, besser gesagt. Und dann kommt ein bisschen Mehl dazu, ein bisschen Ei. Und da muss man ein Gefühl für kriegen, dass das nicht an den Händen klebt. Und dann kommt die Pflaume rein mit Kern wegen des Aromas,
ja,
also nicht rausgenommen. Und dann werden die gekocht und die haben wir schon als Kinder geliebt und die koche ich heute immer noch. Und das Geheimnis oder das Besondere daran ist, dass es so ein Erlebnis in meiner Kindheit, sagen wir es mal so. Und meine Mutter hat, wenn wir also Pflaumenknödelzeit im September oder manchmal auch schon im August hatten, dann hat meine Mutter 120 Knödel gemacht. Und wir haben die dann alle verputzt. Wir sind 5 Kinder. Und mein Bruder hat meistens dann immer 20 gegessen. Und wir haben hinterher Bauchschmerzen gehabt, aber wir fühlten uns alle wohl.
Ich wollte gerade sagen, nach 20 Pflaumenknödeln, ja, da schweigt man ja wahrscheinlich erst mal ein paar Stunden.
Du sagst es. Da liegt man erst mal voll da. Und ich mache das heute immer noch gerne und lade dann auch immer Freunde ein und sage, heute gibt es wieder Pflaumenknödel.
Und wenn du reinbeißt in den Pflaumenknödel, bist du dann gleich wieder in deiner Welt und in deiner Familie in Wittenberg?
Also es verbindet mich wirklich, das kennen ja viele, denke ich, einfach so bestimmte Erinnerungen,
Gerüche,
an die Kindheit,
Geschmäcker,
Lieblingsgerichte, und das ist so ein Lieblingsgericht von mir, und ich denke dann schon, ich sehe mich dann manchmal noch am Küchentisch sitzen mit meinen Geschwistern oder höre meine Mutter sagen, jetzt ist aber genug oder irgend sowas, also Kindheit kommt hoch und das finde ich auch schön so.
Ja, ihr hattet eine Fleischerei im Haus, eine Metzgerei, Fleischerei. War das ein Vorteil für euch? Konnte man da mal im Hausflur mal eine Wurst kriegen?
Ja, genau. Also das war zu DDR-Zeiten schon ein Vorteil, weil man muss sich halt immer wieder vorstellen, wir sind nicht verhungert in der DDR. Wir haben Essen gehabt, die Grundnahrungsmittel gab es und die waren auch alle relativ billig. Aber es gab eben nicht immer alles. Und am Wochenende, wenn du eben mal ein schönes Stückchen Fleisch haben wolltest oder was Besonderes, waren Kontakte sehr günstig. Und wenn du eben eine Fleischerei im Haus hast unten, das war die Fleischerei Mackwitz, dann war das natürlich für uns von besonderem Vorteil. Ja. Und meine Mutter hat dann immer am Freitagabend einen Zettel geschrieben. Und dann durften wir Kinder sagen, oh, wir möchten jetzt am Sonntag gerne mal einen schönen Rinderbraten essen. Und dann haben wir natürlich auch den Rinderbraten gekriegt. Und der Vorteil war, vor den Bäckerläden, vor den Fleischern war am Wochenende immer eine große Schlange. Ja. Wir mussten uns nicht anstellen und wir konnten hinten klingeln und konnten dann das ganz stolz, das Paket abholen, was für uns eingepackt war. Mhm. Und da hatte jeder, sag ich mal, jeder DDR-Bürger hatte irgendwo seine Beziehung oder hatte irgendwas. Das war normal in der DDR. Also der eine kannte den Kfz-Schlosser, der ihm dann irgendwie mal 3 Reifen weggelegt hat. Der andere hatte Kontakt zu einem Buchladen, wo er sagte, ich will unbedingt die 2 Bücher haben, und die wurden dann weggepackt. Und selbst im Gemüseladen gab es sowas auch. Also diese Formulierung unterm Ladentisch, manche kennen das ja schon. Also es wurde immer irgendwie was weggepackt, was nicht oben auf dem Ladentisch zu sehen war. Und das war aber dann für die Leute, die man kannte. Und man hat meistens dann auch eine Gegenleistung gebracht, indem man, ich habe später in Leipzig, als ich Theater gespielt habe, oft Theaterkarten dann in meinem Gemüseladen abgegeben zur Premiere. Und dafür habe ich dann immer mal eine Tüte bekommen und wusste gar nicht, was drin ist. Und dann habe ich zu Hause ausgepackt und es waren Orangen, Bananen oder irgendwas Tolles.
Ja, die hatten natürlich einen großen Wert.
Ja, vor allem die Bananen im Osten.
Du beschreibst in deinem Buch, ich habe schon gesagt, das heißt, mein Herz ließ sich nicht teilen, sehr schön, aus dem DDR-Alltag, den viele von uns natürlich hier, ich meine, wir nehmen jetzt in Stuttgart auf, deswegen sage ich von uns, also im alten Westen, nicht so kannten. Es sind ganz persönliche Geschichten auch, die du erzählst, und eine ist wirklich eindrucksvoll, und das geht auch an den Buchtitel, weil eigentlich sollte das Buch heißen Der schwarze Filzstift.
Das war der Arbeitstitel, Der schwarze Filzstift. Als die Idee zu dem Buch entstanden ist mit dem Trömer-Knauer Verlag, also den ich da wirklich nochmal erwähnen muss einfach, weil ich das ganz toll fand, ging es eigentlich mehr darum, dass die Schauspielerin Claudia Wenzel ein bisschen was schreibt über ihre Kindheit in der DDR und dann über die Zeit in der BRD. Und dann habe ich gesagt, ich würde eigentlich gerne ein Buch machen zum 35. Jahrestag des Mauerfalls. Ja. Und wir haben den Vertrag vor 1,5 Jahren schon gemacht und das ergab sich dann so. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne Geschichten aus der Kindheit in der DDR schreiben, um einfach ein bisschen mehr von dem zu verstehen, wie wir aufgewachsen sind. Also auch von dieser Ostmentalitäten vielleicht ein bisschen. Und dann schreiben über das Land, in dem ich dann zum Glück endlich gelandet bin, in meinem lieben Deutschland, in diesem vereinten Deutschland, in der BRD. Und habe dann angefangen zu Beginn eine Geschichte aus der DDR-Zeit zu schreiben, aus meiner Kindheit, so als Muster, weil der Verlag natürlich erstmal was haben wollte. Ja. Und dann habe ich eine Geschichte geschrieben von dem schwarzen Filzstift, und das war dann auch unser Arbeitstitel. Wir haben es dann umbenannt, weil wir dachten, wenn jetzt dieses Buch irgendwo liegt, der schwarze Filzstift, wer kauft das?
Klingt ein bisschen nach Edgar Wallace irgendwie so, oder?
Ja, irgendwie so merkwürdig.
Krimi.
Natürlich, wie dann der andere Titel entstanden ist. Und da ist eine Geschichte drin, also meine Familie, deshalb auch ein bisschen dieser Titel, Mein Herz ließ sich nicht teilen, ist eine geteilte Familie gewesen. Meine Oma hat in Bayern gelebt. Nach dem Krieg sind sie als Flüchtlinge nach Bayern gekommen und mein Papa und meine Mama nach Sachsen-Anhalt. Wir waren also eine geteilte Familie und meine Oma lebte im Westen, und das war für mich als Kind immer Ach, das tolle Land. Also das war eigentlich, da gab es alles. Und wenn meine Oma im Sommer immer zu uns kam, brachte sie natürlich auch immer tolle Sachen aus dem Westen mit. Und irgendwann sah ich mal in der Westfernsehwerbung, was man ja eigentlich nicht sehen durfte, weil wir durften ja kein Westfernsehen gucken, Filzstifte. Da habe ich gedacht, was ist das Tolles? Stifte, die so feucht malen, als wenn man die so, also wie so Tuschkasten. Und da habe ich meiner Oma gesagt, die möchte ich zum Geburtstag gerne haben. Und hat meine Oma zu mir gesagt, okay, kriegst du. Und dann kam das Westpaket an mit diesem wunderbaren Westgeruch. Und wir hatten noch immer das Gefühl, oder wenn wir geschnuppert haben.
Was war der Westgeruch?
Das waren Orangen, Seife, Kaffee, dann auch Schokolade, alpiner Schokolade war das immer da. Ganz einfach, aber die war super. Und Mars natürlich so. Und das war so dieser Duft. Und dann hat meine Oma mir diese Filzstifte geschickt und meine Mutter hat natürlich zu mir gesagt, das Westzeug wird nicht mit in die Schule genommen. Wir durften ja auch nicht erzählen, dass wir Westfernsehen gucken, Westsachen nicht mitnehmen, am besten auch nicht von der Westoma erzählen. Es gab also nur Schwierigkeiten so. Und wie Kinder so sind, angeben wollen in der Klasse, habe ich natürlich heimlich diese Filzstifte mitgenommen. Und dann war ich in der Klasse und dann hatten wir im Zeichenunterricht, sollten wir schöne Erlebnisse aus den Sommerferien malen. Ich habe im September Geburtstag und dann habe ich meine große Filzstiftpackung ausgepackt. Und dann kam die Lehrerin und sagte zu mir, ja, was ist das denn? Das ist von meiner Westoma, tolle Filzstifte und was ist das? Aua. Also dann nahm sie die Filzstiftpackung, ging nach vorne und sagte dann, also die anderen Pioniere haben ja alle keine Westoma und Pioniere teilen ja alles und jetzt darf sich mal jeder einen Stift aussuchen. Dann saß ich erstmal ganz entsetzt da und dachte, oh Gott. Jedenfalls, alle aus meiner Klasse nahmen sie einen Stift und für mich blieb der schwarze Filzstift übrig.
Da haben wir ihn, den schwarzen
Filzstift. Und das ist der Titel. Und wie es dann endet, das müssen die Leute lesen.
Ja.
Wir wollen nicht alles verraten.
Ja, genau. Aber was wir, glaube ich, erzählen können, ist, dass dieses Erlebnis auch für deine Mutter, glaube ich, schwierig war.
Ja.
Weil sie war selber Lehrerin.
Genau.
Und das konnte sie natürlich auch in Schwierigkeiten bringen, wenn die Tochter da mit dem, wie hast du es genannt, Westzeugs.
Mit dem Westzeug. Also ankommt. Meine Mutter hat auch zweimal in der Schule wirklich harte Verwarnungen bekommen, also Verweise hieß das dann.
Ja.
Sie war Horterzieherin, also das waren die, die am Nachmittag die Kinder betreuten, also Unterstufenlehrerin und Horterzieherin. Und meine eine Schwester hatte mal vom Westfernsehen Pippi Langstrumpf gemalt in einem Unterricht, im Zeichenunterricht. Und Pippi Langstrumpf gab es gar nicht im DDR-Fernsehen. Das ist erst 75 bei uns zum ersten Mal gesendet worden. Und das wurde natürlich sofort an den Direktor der Schule gemeldet. Und dann wurde natürlich meine Mutter zitiert und wurde gesagt, wieso malt deine Tochter Pippi Langstrumpf? Wo kommt das her?
Ja.
Guckt ihr Westfernsehen? Und dann kam abends meine Mutter nach Hause und hat dann geheult und hat uns Kindern nochmal versucht klarzumachen, dass wir das nicht erzählen dürfen, dass sie nur Schwierigkeiten bekommt als vorbildliche Erzieherin im sozialistischen Schulsystem. Aber wir Kinder haben das manchmal gar nicht so verstanden. Also für uns war das schwierig. Also wir saßen dann manchmal auch da und dachten, was ist jetzt eigentlich wieder los und wieso dürfen wir das nicht? Und je älter man wurde, umso mehr hat man natürlich dann diese Etappen gehabt, wo man sagt, jetzt stößt du an das System und jetzt stößt du an dieses, was da in dem Land nicht funktioniert oder in meiner Klasse Schüler, die keine Pioniere geworden sind, was die für Schwierigkeiten hatten. Man ist ja automatisch Pionier geworden oder FDJler. Und dann hast du immer mehr angefangen, natürlich über dieses System nachzudenken. Ja. Und
aber man, damit keine Missverständnisse aufkommen, du erzählst, du reißt in diesem Buch nicht Gruselgeschichten aus der DDR aneinander, sondern da schimmert schon auch eine glückliche Kindheit durch.
Ich denke, bei Kindern ist es also immer so, wenn du ein gutes Umfeld hast, wenn du Freunde hast, wenn du eine tolle Familie hast, dann wenn du wohlbehütet aufwächst, dann ist, glaube ich, für alle Kinder, egal wo sie aufwachsen, alles in Ordnung. So. Und das war auch so. Und dafür plädiere ich auch ein bisschen, dass wir sind nicht aufgewachsen worden. Guten Morgen, seid bereit, immer bereit und gleich geht's los, sondern wir hatten eine glückliche Kindheit. Also das war schon toll. Und je älter man wurde und je mehr man mitbekommen haben, dass eben mit zwei Zungen geredet wurde, dass man oft Dinge nicht sagen durfte, da hast du dann angefangen, über das System nachzudenken. Aber ich glaube, Kinder empfinden das nicht. Wenn das heute, in der heutigen Zeit, wenn Kinder im Krieg aufwachsen, glaube ich schon, dass sie das sehr prägt. Oder die in Flüchtlingsheimen heute. Wenn Kinder in einem Kriegsgebiet aufwachsen und die Eltern versuchen, sie abzuschirmen und alles Gute für sie zu machen, dann werden die Kinder vielleicht auch sagen, wir sind behütet trotzdem immer noch aufgewachsen. Und das System In der DDR für die Kinder war ja teilweise auch so, dass man sagen muss, es war eben gut durchorganisiert. Und das hast du als Kind in der Hinsicht positiv empfunden, weil wir waren immer beschäftigt.
Ja. Für dich war es ja dann der Sport. Du warst eine fantastische Mittelstreckenläuferin.
Ja, ich war relativ gut. Ich bin sogar eine 2:08 gelaufen. Also der Weltrekord war damals von der Russin bei 1:58. Also was schon relativ gut war. Hab richtig Leistungssport gemacht, hatte mich dafür entschieden, wollte auch Olympiasieger werden. Sonst hältst du das Training gar nicht durch.
Ja. Die Achillessehne hat dem dann, glaube ich, nicht standgehalten, dem Training. Aber weil du vorhin mal gesagt hast, dass Marsriegel im Westpaket waren. Der Marsriegel hat dir geholfen bei der, ich nenne es jetzt einfach mal, psychologischen Kriegsführung an der Tartanbahn. Mhm. Du hast tatsächlich genüsslich in den Marsriegel gebissen und deine Konkurrentin böse angeguckt.
Ja, das so schreibe ich auch in einer Geschichte.
Ja, das fand ich nämlich witzig, aber auch ganz schön.
Ganz schön tough, ne?
Ganz schön tough, ja.
Ja, ja. Nein, das habe ich mir, also irgendwie wusste man ja immer, man muss den Gegner irgendwie auch so ein bisschen mit seiner Stärke bearbeiten. Mhm. Und meine Oma schickte halt in den Paketen immer Marsriegel und jedes Kind bekam einen und ich packte mir die immer für die Wettkämpfe weg, weil ich dachte, wenn ich jetzt so vor denen sitze dann und dann den Marsriegel noch mal vor dem Start esse, dann sind die schon schockiert, weil die denken, oh, wir haben keinen Marsriegel.
Ja.
Und die hat jetzt so eine Energie durch dieses Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel, so wie ist
ja,
das immer?
Werbespruch.
Ja, ja, und hat mir vielleicht auch manchmal ab und zu geholfen. Mhm.
Und da wurde man dann aber nicht irgendwie verpfiffen, weil man den Marsriegel...
Nein, also da ist mir überhaupt nie begegnet oder hat keiner was gesagt.
Ja, weil du jetzt so oft deine Oma Ida angesprochen hast, die ja dann im Bayerischen gelebt hat und für euch dann wichtig war eben, weil sie kam, weil sie die Pakete geschickt hat. Es gibt eine Geschichte dann, die einem wirklich nahe geht, wenn man sie liest. Du hast die Aufnahmeprüfung bestanden für die Schauspielschule und wolltest eigentlich dann deiner Oma immer davon berichten, weil sie selbst auch Schauspielerin werden wollte in jungen Jahren. Mhm. Oma Ida ist dann gestorben. Mhm. Das war für dich hart, aber für deinen Vater vor allem auch. Und er durfte nicht zur Beerdigung reisen.
Ja.
Warum nicht?
Also das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Und auch wenn ich heute noch so dran denke, das ist immer wieder etwas, wo man natürlich sieht, was es für ein Land war und was für ein System es war. Und wo ich auch immer wieder appelliere, auch an viele ehemalige DDR-Bürger, sind sie ja trotzdem immer noch irgendwo, nicht zu vergessen, was alles mit Menschen auch gemacht wurde in der DDR, unabhängig davon, die in Gefängnissen saßen, die an Grenzen erschossen wurden. Aber meine Oma ist genau in dem Jahr gestorben, als ich angefangen habe zu studieren, 78 in Leipzig. Und mein Vater durfte nicht zur Beerdigung nach Westdeutschland fahren. Er war nie in einer Partei, also er war kein Genosse. Und die Verantwortlichen in der Stadt Wittenberg, wo man dann so einen Antrag stellt, sozusagen zur Beerdigung zu fahren in das nicht-sozialistische Ausland, die haben einfach gesagt, nein, du bist kein Genosse, du fährst einfach nicht. Und er wäre sowieso alleine gefahren. Also wir, die Familie, wir fünf Kinder und meine Mutter, wären sowieso als Pfand da geblieben und mein Vater wäre immer zu uns nach Hause gekommen. Ja. Aber dieses Misstrauen gegenüber so jemandem, also einem Bürger des Landes, also das hat mich als jungen Menschen total schockiert und da war ich 18 und von da an habe ich auch dieses Land und dieses System anders gesehen. Mein Vater hat, dem habe ich richtig zugeguckt, wie er grau geworden ist in diesen Tagen, weil er war ein Papa, also kein Papakind, sondern ein Mamakind. Ja. Er war der Zweite, hat sehr an seiner Mutter gehangen und als die Mauer gefallen ist, sind wir auch als allererstes, einer der ersten Aktionen, habe ich meine Eltern ins Auto gepackt und bin nach Bayern an das Grab gefahren von meiner Oma und habe dann meinen Vater da stehen sehen und der hat geweint. Also ich habe den nie in meinem Leben so gesehen. Das hat mich so schockiert. Und das war ein Grunderlebnis. Und da muss ich auch immer wieder sagen, also was ist das für ein Land, das solche unmenschlichen Dinge macht? Also das ist... Und da habe ich wirklich auch wieder so einen ersten Schock gekriegt und dachte, okay, also irgendwas läuft hier ganz, ganz falsch.
Mhm.
Jetzt so ganz naiv formuliert.
Ja, ja. Warum ist dein Vater nicht in die Partei?
Da gibt es natürlich auch eine lange Geschichte, die in dem Buch drin steht. Also meine Eltern sind ja, wie gesagt, aus dem Sudetenland Vertriebene. Und als sie dann 46, also 45 raus mussten aus ihrer Heimat, wo sie also über mehrere Generationen gelebt haben und auch einen großen Gasthof hatten dort in Wolfsberg, Wenzels Gasthof, hat meine Oma in der Turnhalle in dem Dorf wurden alle Männer zusammengetrieben nach 45 und alle Deutschen dort und wurden jämmerlich zusammengeschlagen und einige sind daran auch natürlich gestorben. Und meine Oma, die, das war eine ganz starke Frau, die hat dann ihre beiden Söhne genommen und ist mit denen in diese Turnhalle gegangen. Da lagen natürlich jetzt keine Leichen mehr oder sowas, aber die Wände waren immer noch vollgeschmiert mit Blut. Und da hat sie die beiden Jungs vor sich hingestellt. Mein Vater war 12, mein Onkel war 14 und hat gesagt, und ihr versprecht mir jetzt hier, dass ihr nie in eurem Leben in eine Partei eintretet. Und das haben sie, und das war auch der Grund, warum mein Vater nicht in die Partei gegangen ist. Weil natürlich in dem Dorf, wo die Deutschen waren, die waren fast alle in der NSDAP und sind natürlich alle dann dementsprechend zusammengetrieben worden. Und das hat mein Vater durchgezogen, auch oft gegen Schwierigkeiten, die er in seinem Beruf hatte. Er war ja ein Gymnasien- Kunsterziehungslehrer. Er musste oft manche Sachen machen, die andere Lehrer nicht machen wollten, weil er eben nicht in der Partei war. Aber dass das dann mal so der Grund sein kann, dass er nicht am Grab seiner Mutter steht, das hätten wir alle nicht für möglich gehalten. Ja.
Er war ein begnadeter Maler. Mhm. Es gibt auch tolle Bilder im Buch, die zeigen, wie er auch mit dem Mauerfall und mit seiner Heimatstadt auch umgegangen ist, wie er das in Bildern festgehalten hat. Das ist sehr sehenswert. Mhm. Auch das überlassen wir dann denen, die ins Buch
also
gucken.
Er hat sich, hat sich toll auch in seiner neuen Heimat in Lutherstadt Wittenberg engagiert und war auch sehr glücklich, dass er dort gelandet ist, weil Wittenberg, viele kennen sie ja, die Stadt mit den 95 Thesen, ich mache ein bisschen Reklame, aber da gibt es eben auch noch einen großen Maler, Lukas Cranach, und da gibt es einen großen Altar in der Stadtkirche und da fühlte er sich am Anfang gleich sozusagen wie heimisch.
Ja.
Und hat sich dort sehr engagiert auch und ist in der Stadt auch dreifacher Cranach-Preisträger geworden, was ich ganz toll fand.
Jetzt hast du mitbekommen, wie der Staat deinem Vater ja nur den Besuch verweigert im Westen, um seine Mutter zu beerdigen. Du hast dann als junge Schauspielerin, als du dann in Leipzig im Ensemble warst, hast du ein Gastspiel geben dürfen im Westen. In Ludwigshafen, also bei uns hier im Südwesten.
Ja, genau.
Wie hast du das dann erlebt? Ich kann mir das immer nur natürlich vorstellen. Man kommt aus einer, aus einem
Land, wo man eingesperrt ist.
Genau.
Ja, genau.
Ja, dann in ein freies Land. Mhm. Was hat es mit dir gemacht?
Also das war sozusagen so der zweite große Einschnitt in meinem Leben nach dieser Beerdigungsgeschichte mit meinem Papa, dann in den Westen zu fahren und zu erwarten, dass ich jetzt den dahinsiechenden, untergehenden Kapitalismus sehe und an jeder Ecke sitzen die Arbeitslosen und die keine Wohnung haben.
Das war die Propaganda, ne?
Das war so, das war in uns drin irgendwo. Und dann fährst du eben drüber und das Erste war erstmal, als ich über die Grenze gefahren bin, war schon die Luft anders. Also die DDR war ja auch, das darf man nie vergessen, es war ja auch, weil heute würden die Grünen oder alle, die müssten ja sonst was denken. Also das war ja, Bitterfeld gab so eine Stadt. Dreckig. Die Luft war schlecht. So, ich hatte das Gefühl erstmal, ich fahre über die Grenze und die Luft ist sauber. Dann waren die Häuser alle sauber, bunt, die schönen Straßen. Und die Menschen waren offen und die Gespräche waren sofort offen. Also ich hatte so ein Gefühl von Freiheit. Mhm. Und das mit Anfang 20 zu erleben, das macht schon eine ganze Menge mit einem. Also das Grunderlebnis war für mich, dass ich so dachte, warum habe ich denn jetzt das Pech, in dem anderen Teil Deutschlands geboren worden zu sein? Das ist doch jetzt auch mein Land. Das gehört doch eigentlich zu mir. Die Elbe kenne ich von Wittenberg, die geht bis hoch nach Hamburg.
Klar.
Der Rhein und das alles. Also das waren so Empfindungen, die mich ganz stark geprägt haben. Und natürlich auch mit im Hintergrund durch die Geschichte meiner Großmutter. Mhm. Weil ich immer auch als Kind schon wusste, es gibt eben ein Deutschland irgendwie. Aber dieses Deutschland ist geteilt. So. Und davon, ja, frag ruhig.
Jetzt könnte man natürlich so leichterdings denken, du hättest ja auch da bleiben können, ne?
Ja.
Du hättest, ich glaube, es gab sogar Angebote dann in Ludwigshafen, die hätten dich mit Kusshand genommen. Mhm. Bist du da ernsthaft ins Zweifeln geraten? Oder man hat seine Familie natürlich zu Hause. Ja,
Du kommst schon in Zweifeln. Und es sind immer, wenn Gastspiele waren, auch von anderen Theatern aus der DDR immer Schauspieler im Westen geblieben. Mhm. Und ich habe dann auch wirklich ein Angebot vom Mannheimer Schauspieldirektor bekommen. Noch schlimmerer Konflikt, als ich schon gehört habe, was ich da verdienen kann. Das war ja wahr. Und dann noch ein Westgeld. Also das ist ja unglaublich. Aber es war für mich, und da komme ich zu dem Titel, ich konnte meine Familie nicht im Osten lassen. Mhm. Ich hätte die nie wieder sehen können, wer weiß wann. Und ich konnte mein Herz nicht teilen. Mhm. Ich konnte einfach mein Herz nicht teilen. So wie das Land geteilt war. Und deshalb bin ich da auch zurückgefahren. Und außerdem wusste ich auch nicht, wenn ich im Westen bleibe, das war ja auch noch so eine Art Erpressung, die unterschwellig immer mitschwang bei allen, die im Westen geblieben sind oder abgehauen sind. Du wusstest ja nie, was mit deiner Familie passiert. Das hat ja auch oft stattgefunden. Und in Kleinstädten war das noch viel anders als in Großstädten. Und Lutherstadt-Wittenberg ist eine Kleinstadt. Und wenn man dann mitbekommen hat, die ist dort geblieben, dann wurde erstmal wurden die Eltern versetzt in eine andere Arbeitsstelle oder meine Geschwister hätten vielleicht nicht zu Ende studieren können. Also das waren schon so, ja, es war schon so ein bisschen sippenhaft, muss man schon sagen.
Klar, man trägt dann schon eine große Verantwortung.
Und es war ein Riesenkonflikt. Und als ich dann zurückgefahren bin und hinter mir alles zuging, da habe ich mir gesagt, so, also von jetzt ab lebst du in diesem Land anders. Ab jetzt engagierst du dich, versuchst, dich politisch auch stark zu machen, dass sich ja einiges ändern muss und dass das so nicht weitergeht. Wie es vielen jungen Menschen in meinem Alter ja auch in der DDR ging. Also wir wollten ja dieses Land verändern. Wir wollten erstmal Veränderungen bringen, aber du bist natürlich sofort immer gegen Wände gestoßen und die letzten Jahre, in den 80er Jahren, die wurden ja eigentlich auch immer schlimmer. Viele haben dann Ausreiseanträge gestellt, sind gegangen und man hatte immer das Gefühl, es gab dann so einen Witz in der DDR, der Letzte macht das Licht aus, haben manche schon vergessen, aber es war wirklich so. Und jeder hat überlegt, bleibe ich jetzt noch hier oder gehe ich? Wo soll das enden? Und dann kam zum Glück die friedliche Revolution.
Die beschreibst du auch im Buch und wie es dir da ging und dass du da mit großer Euphorie und mit großer Freude gestartet bist in diese Wendezeit, auch in die ersten Jahre. Es lief für dich auch super gut. Viele kennen dich dann natürlich aus der Serie Unser Lehrer Dr. Specht. Fanny Moll,
genau,
die freche Fanny Moll, die viele verzaubert hat. Das war eine tolle Rolle. Und du bist quasi gleich gesamtdeutsch eingestiegen. Ein Riesenglück für dich.
Also zu dem Schauspielerberuf gehört natürlich neben Können, wie in allen anderen Berufen auch Glück. Und das war wirklich Glück. Das ist so eine Geschichte, die, es lief im Fernsehen eine DDR-Serie und der Regisseur saß wirklich vor dem Fernseher, hat mich gesehen. Die Rolle der Fanny Moll wurde kurzfristig umbesetzt, weil jemand davor nicht konnte. Und dann hat er eben innerhalb von 24 Stunden haben die rausgekriegt, wo lebt diese Schauspielerin, wie heißt die, kann die nach Berlin kommen? Also wirklich so dieses Glück, dieser Glücksmoment. Und dann bin ich da eingestiegen, hatte dieses Wahnsinnsglück, mit so einer großen Rolle im gesamtdeutschen Fernsehen aufzutreten. Und dann kamen natürlich zwangsläufig immer wieder mehr Sachen. Und im Gegensatz zu vielen anderen, denen es natürlich nicht so ging, das weiß ich auch. Und da war ich auch so die ersten Jahre sehr euphorisch. Also weil für mich lief es wunderbar. Und immer wenn ich in meine Heimatstadt so nach Wittenberg kam, dann kriegte ich immer mit, wie da wurde wieder ein Betrieb geschlossen, da jammerten die Leute wieder rum. Und da habe ich oft auch, wenn ich so in im Freundeskreis saß, habe ich immer gesagt, jetzt hört doch mal auf, hier rum zu jammern. Jetzt ist die Wiedervereinigung und wir sind jetzt ein Land und es wird besser. Und guckt euch an, die Straße da ist schon wieder gemacht und die drei Häuser sind renoviert und die wären alle nicht mehr da. Also ich habe da immer sehr agitiert eigentlich. Ja. Und habe auch manchmal manche Sachen nicht so ernst genommen. Da gebe ich manchmal mir auch ein bisschen die Schuld. Aber vielleicht war es auch gut, dass einer so gesprochen hat wie ich, weil die Leute dadurch wieder ein bisschen anders auf die Sachen geguckt haben. Und die blühenden Landschaften sind ja im Osten wirklich alle eingetreten. Also, aber es gab eben auch ganz viele Fehler, die gemacht wurden.
Genau, und du sagst auch im Buch, du beklagst, dass wir immer noch so die Mauer in den Köpfen gibt's noch. Wir haben jetzt die Wahlen erlebt, die drei Landtagswahlen. Da ist gerade eigentlich viel Ungutes, was passiert und was uns wohl nach wie vor auch trennt. Und du sagst schon, das war in den ersten Jahren nach der Wende, sind die größten Fehler gemacht worden. Jetzt sagst du gerade, du hast da manchmal versucht, noch ein bisschen die Stimmung auch hochzuhalten. Welche Fehler sind es vor allem, die du da siehst? Die Bevormundung durch den Westen, Rüberfahren und mal zeigen, wie es geht?
Also dass eben alles erstmal schlecht war. Also dass erstmal alles negiert wurde, weil es war jetzt der Sozialismus, das war der Teil Deutschlands, also es ist falsch gelaufen. Ja. Man muss wissen, die DDR war wirklich pleite, das ist klar, aber man hätte vielmehr auch die Leute, denke ich, mit mehr einbinden können und vor allen Dingen auch die Biografien dieser Menschen mehr akzeptieren. Also da viele, die auch eine tolle Ausbildung hatten und die eben nicht Genossen waren in einer Partei, die haben ja auch bis dahin eine Lebensleistung gehabt, die haben ja auch Ahnung gehabt und dass dann alle in bestimmten Funktionen entlassen wurden oder sich wieder neu bewerben mussten, dass so viele in die Arbeitslosigkeit gegangen sind. Das war natürlich Fehler. Ich sage mal zur Entschuldigung, keiner hat es vorher gewusst. Keiner wusste, wie so eine Wiedervereinigung stattfinden kann, aber der Trend, der mir damals schon beschrieben wurde und der ja jetzt auch immer wieder rauskommt, was ja verrückt ist, dass viele sagen, die sind gekommen und haben uns belehrt. Das muss so laufen, das muss so laufen. Und wir haben es eben nicht geschafft in 35 Jahren, das finde ich so traurig, dieses Problem irgendwie zu lösen. Und dieses Ossi-Wessi-Gerede ist eigentlich grauenhaft. Ja. Und es gibt so viele Beispiele, auch heute jetzt. Du hast gerade angeschnitten mit den Wahlen. Thüringen, Sachsen, Brandenburg. Natürlich erschreckend. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber wenn eben dann, sage ich, überall in den Zeitungen oder sonst wo nur diese AfD-Zahlen von diesen Ländern stehen, dann möchte ich eben auch mal die AfD-Zahl von Bayern sehen, die auch bei 30% liegt. Und bei, glaube ich.
Bei 30%?
Also
nein,
hat mir nicht.
Nee, ist
nicht
zu viel. Aber es ist natürlich nicht nur ein ostdeutsches Phänomen.
Es ist ein gesamtes Problem. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und nicht immer nur auf den Osten zeigen. Und und die Ostdeutschen, zur Entschuldigung, versuche ich immer zu sagen, wir sind in einer Diktatur aufgewachsen und wir haben immer sehr genau gespürt, wenn unsere Regierung uns Dinge erzählt hat, die nicht stimmen. So, und dann kommen wir endlich in die Demokratie. Und wir leben diese Demokratie so. Und wir haben dann halt auch diese Mentalität, dass wir sagen, so, jetzt erzählen die uns da oben schon wieder Dinge, die eigentlich nicht der Realität entsprechen. Das lassen wir uns jetzt nicht bieten. Wir müssen dafür nicht mehr ins Gefängnis gehen, sondern wir können auf die Straße gehen. Und die Art und Weise ist es natürlich oft und wie wir darüber diskutieren. Und dass wir viel offener darüber reden müssen. Unsere Diskussionskultur eine Katastrophe geworden ist der letzten Jahre. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber es sind so viele Fehler gemacht worden und die kriegen wir jetzt zu spüren. Ich weiß manchmal auch nicht, wie wir es gut hinkriegen könnten.
Also du kreidest vor allem der aktuellen Regierung da einiges an beim nicht gehört werden oder nicht zuhören. Und du sagst aber schon, nur damit ich es richtig verstehe, dass dieses Grundgefühl der ersten Wendejahre, dieses von oben runter immer alles erklärt bekommen und bei euch war alles schlecht und wir wissen, wie es geht, dass das bis heute tatsächlich nachwirkt oder immer noch dieses
Ja, und das ist ein Phänomen, selbst für mich, obwohl es ja schon längst eine nächste Generation gibt. Und das hat sich über die Eltern, über die Großeltern weiter vermittelt. Und ich versuche dann mal so eine Geschichte zu erzählen. Ich habe mich mal getroffen in Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt, mit so jungen Rechten. Und ich habe gesagt, warum wählt ihr hier das und wieso seid ihr so rechts und so. Und dann hat mir dann der eine mal in einem Café seine Geschichte erzählt. Auch das wiederum, keine Entschuldigung, aber er hat gesagt, er war Pionier. Erste Klasse. So, jetzt kam die Wende. Von einem Tag auf den anderen wurde Erich Honecker abgehangen und allen wurde gesagt, morgen kein Pionier, als Druck mehr ummachen. Und jetzt ist Helmut Kohl unser neuer Staatschef. So. Dann ist er nach Hause gegangen, seine Eltern waren beide in einem Betrieb und die Betriebe haben beide zugemacht. Und dann saßen sie in ihrer Neubauwohnung, haben angefangen, die Eltern zu trinken, weil sie keinen Job hatten, VEB, und haben auf den Staat geschimpft, auf die bösen Wessis und machen alles kaputt, uns ging es vorher so gut. So. Und so ist der aufgewachsen. Und das ist sowas, wo vielleicht damals auch mehr Jugendarbeit hätte stattfinden können. Ich weiß es nicht. Man hat es nicht, das sind auch nicht alle, aber es sind eben so kleine Geschichten, die auch manches so erklären.
Sowas bleibt hängen natürlich.
Und das bleibt hängen dann so, und geht so dann weiter und trotzdem verurteile ich es, weil man, also das, was damals in der DDR war oder wie wir in der DDR gelebt haben, das darf einfach nie wieder passieren. Ja. Und sowas darf es einfach nicht geben. Und wir müssen uns auch heute im 35. Jahr des Mauerfalls endlich viel mehr wieder erinnern an diese schönen Momente, wie wir im November vor 35 Jahren uns wieder vereint haben, wie euphorisch wir alle waren. Und wir müssen uns eigentlich viel mehr alle immer wieder, so wie wir zwei heute, du bist aus Stuttgart oder aus der Gegend hier, ich komme aus Sachsen-Anhalt, aneinander freuen, miteinander unterhalten, unsere Geschichten erzählen und sagen, Mensch, jetzt fahre ich doch nochmal rüber und gucke mir nochmal hinten in Stuttgart die Berge da an oder was weiß ich. Und ich fahre rüber nach Dresden und wir sind ein Land. Und es sind nicht die Wessis und es sind nicht die Ossis. Und das ist das, was mich also am meisten beschäftigt und mich auch ärgert.
Ich finde es toll, dass du da ganz viele Gespräche führst. Tatsächlich, du hast ja gerade schon angedeutet, mit den unterschiedlichsten Menschen. Und dir das auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hast, da weiter zu bohren und dieses Gemeinsame einfach auch wieder zu finden. Ich hoffe sehr, dass wir den Weg finden. Jetzt aber auch nochmal zu deiner Schauspielkarriere. Mit unser Lehrer Dr. Specht hat es angefangen. Und dann kam, kriege ich es noch richtig zusammen, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen.
Natürlich. Wunderbar. Du hast es richtig gesagt.
Natürlich. Und ab da, wenn ich es richtig weiß, warst du dann das Biest. Du hast die Böse zu gut gespielt. Kann man das so sagen?
Also ich war dann so wirklich, also was immer wieder eine Faszination ist, aber im Fernsehen war ich dann die Böse und dementsprechend waren auch alle Rollenangebote. Also meine Agentin ist dann in der Zeit fast verzweifelt, weil sie sagt, es kommen nur solche Rollen rein. Die hat gesagt, Frau Wenzel kann auch die Mutter von zwei Kindern spielen. Ja. Aber das war in den Köpfen der Redakteure oder so nicht drin. Aber ich habe mich damit arrangiert, weil ich dann...
Aber am Anfang hat sie nicht auch gestört?
Das hat mich manchmal schon gestört. Aber ich dachte dann so wieder, ich komme ja vom Theater. Und dann habe ich immer gesagt, also im Faust, Mephisto ist eigentlich die schönere Rolle. Hm. Und dann habe ich mir immer so als Hintergrund gesagt, okay, dann spielst du eben jetzt die Bösen. Punkt aus. Klar gibt's als Schauspieler, das wäre jetzt gelogen, auch mal die Phasen, wo du sagst, jetzt reicht's aber und guck doch mal bitte. Und Schauspieler sind vielseitig und Schauspieler wollen eben Räubermädchen und Prinzessin spielen. Du willst, dass die Facetten von oben nach unten und von links nach rechts spielen können, aber... man arrangiert sich dann auch irgendwo und ich wollte auch immer arbeiten. Also ich wollte nicht zu Hause sitzen und sagen, nö, das mache ich jetzt nicht, dann mache ich das nicht, sondern nö, ich spiele das und dann spiele ich es eben wieder.
So. Du hast ja auch super gespielt. Und zum Beispiel deine Rolle in aller Freundschaft hast du ja, du bist in Folge 1000, bist du dann den Serientod gestorben. Mhm. Aber da hat deine Figur ja wirklich eine Entwicklung
gehabt. Ja, eine ganz tolle Wende gehabt. Ja. Und ich durfte zum Schluss dann 4 Jahre lang eine Demenzkranke spielen. Und das war nochmal eine große Herausforderung. Und ein Tod vor der Kamera, das ist auch sowas. Mhm. Also auf der Bühne stirbt es sich leichter als vor der Kamera.
Licht aus, weg.
Ja, oder man fällt um und der Mantel wird drüber geschmissen oder irgendwas. Mhm. Aber wenn dann so die Kamera an dich ranfährt und du spielst so tot, das ist nochmal ein ganz anderes Ding.
Das finde ich immer interessant. Wenn nämlich Menschen Tote spielen, dann überlege ich immer, wird da viel geschnitten oder wie lange muss man denn dann tatsächlich tot da liegen?
Also wir haben schon, also ich habe dort relativ lang gelegen als tot, weil ich auch nicht wusste, will er nochmal rumfahren oder noch was machen. Man muss versuchen, möglichst nicht zu atmen, was also auch schwierig ist und so. Ich hatte auch vorher eine Einstellung, wo ich kurz geatmet hatte, die konnten wir gleich wegwerfen, wie man so schön bei uns sagt. Es ist nochmal eine andere Herausforderung. Du darfst dann, bist du möglich nicht mit den Augen
plötzlich. Bist du mit offenen Augen gestorben oder mit geschlossenen Augen?
Ich bin mit offenen Augen gestorben und habe dann. Nee, ich bin mit geschlossenen Augen gestorben.
Vielleicht noch ein bisschen leichter als diese starre.
Nein, das ist, glaube ich, ganz schwer.
Will das aber nicht makaber.
Nein, aber das sind ja auch Sachen, die interessieren ja die Leute auch.
Das ist was fühlt man denn da? Ist das dann, ist das einfach profimäßig, dass man sagt, so jetzt nicht atmen, nein, die Augen nicht bringen? Oder berührt einen?
Das berührt das dann einen schon. Erstmal wusste ich, dass es jetzt auch mein Serientod ist, der Figur. Stimmt. Das hat mich schon berührt. Und du hast dann in dem Moment nochmal so ganz viele Flashbacks. Also ich habe dann an den Tod meines Vaters gedacht.
So tief geht das.
Also ja, das gibt ja auch nochmal so eine, wie soll ich denn sagen, so eine Einstellung irgendwie. Ich habe dann nochmal, also bevor ich mich in dieses Bett gelegt habe im Krankenhaus, habe ich nochmal so an meinen Vater gedacht, wie der da lag, als er gestorben ist. Und da bist du emotional nochmal sehr dran. Dann spricht man mit dem Regisseur nochmal kurz und sagt, sag mir, wenn irgendwas ist oder so. Und dann legst du dich hin und dann sagst du so, tief durchatmen und fallen lassen. Mhm. Fallen lassen irgendwie. Aber man kitscht sich, also kitschen, sage ich jetzt mal, man kitscht sich schon ein bisschen ein.
Ja, ja, muss man, glaube ich, auch, oder?
Dann brauchst du so, um einfach auch diese, ja, so eine Ruhe zu kriegen und, ja.
Im Bergdoktor dann die böse Schwiegermutter?
Wieder die böse.
Hervorragend, aber auch cool gespielt.
Auch wieder die böse, aber...
Reich und böse.
Aber wunderbar und eine tolle Zeit. Also Bergdoktor ist einfach, das ist so, ich habe das ja auch bis dahin immer nur mal im Fernsehen gesehen. Und als dann meine ersten Drehtage im Bergdoktor waren, als ich dann den Wilden Kaiser sah, du sitzt da unten und diese Landschaft und es ist ja wirklich so schön. Und dann diese große Fangemeinschaft, die da ja wirklich jedes Jahr hinpilgert und das ganze Dorf, Elmau, da in jedem Laden hängt ein Plakat, in jedem Laden, wo du reinkommst, oh, sie spielen im Bergdoktor mit, ach, oh, das ist toll und so, alle freuen sich. Also das fand ich ganz toll. Das war eine schöne Zeit und Hans Siegel ist ein wunderbarer Kollege, den ich also wirklich schätze, hochprofessionell und auch ganz, ganz, ganz lieb und nett. Und wir haben immer noch einen Kontakt. Wir schreiben uns immer mal zwischendurch eine SMS, obwohl es schon eine Weile her ist. Und das sind so die schönen Seiten auch meines Berufes. Mhm.
Jetzt das Buch, das du wirklich mit ganz viel Herzblut vertrittst und unter die Leute bringst und das auch völlig zurecht. Mhm. Was kommt dann? Weißt du schon ein bisschen, wie es weitergeht?
Naja, jetzt spiele ich dieses Jahr noch Theater. Mhm. Also ich bin jetzt ab Mitte November eine Woche in Essen und dann gehe ich auf Deutschland-Tour und spiele auch... Nein, hier unten in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, ja, spiele ich. Aber jetzt weiß ich den Ort nicht.
Nicht schlimm, kann man ja.
Aber kann man googeln, und zwar ein Weihnachtsstück, ein sehr schönes Weihnachtsstück, Alle unter eine Tanne.
Aha. Mit deinem Mann zusammen?
Mit meinem Mann zusammen. Und das ist eine Komödie. Also da bin ich keine böse, sondern eine lustige.
Wie ist das mit deinem Mann auf der Bühne zu stehen? Er ist ja auch ein fantastischer Schauspieler, Rüdiger Joswig.
Rüdiger Joswig. Viele kennen ihn als Kapitän der Küstenwache. Mhm. Er war 12 Jahre der Kapitän der Küstenwache. Das macht Spaß einfach, weil wir beide uns erstmal als Kollegen schätzen.
Kann man das?
Natürlich, das muss man. Also ich denke, das ist so wie, wenn ein Arzt und eine Krankenschwester zusammen im Krankenhaus sind, die werden sich auch schätzen. Oder wenn deine Frau jetzt auch Journalistin wäre.
Ist sie.
Dann siehst du, dann
tatsächlich.
Die schätzt du doch bestimmt auch, was sie macht.
Ja, sehr, natürlich. Ja.
Und ich schätze ihn auch sehr und es macht unheimlich viel Spaß, zusammen zu spielen.
Mhm. Mhm. Und wenn dann einer irgendwie mal patzt?
Ja, dann gibt's abends Kritik.
Tatsächlich?
Ja.
Wird nicht totgeschwiegen oder schön getrunken, sondern da darf man
dann schon. Wir machen dann schon eine knallharte Kritik. Ich kriege meistens dann immer die Anweisung, heute Abend bitte keine Kritik, weil ich da sehr...
Bist du härter?
Ich bin härter, auf jeden Fall. Und so, heute Abend wollen wir mal einen Wein trinken und keine Kritik, aber nee, das gehört einfach dazu zum Beruf.
Mhm.
Das ist schon auch mein Berufsethos. Also,
heißt aber, du kannst auch einstecken?
Ich kann auch einstecken.
Ja.
Beschäftigt mich sehr natürlich, wenn auch bei mir was nicht läuft. Aber das hat natürlich auch mit meiner Sportlerzeit zu tun. Ich bin halt ein sehr disziplinierter Mensch und beim Sport willst du eben am Ende die und die Zeit schaffen oder wie auch immer. Du bist sehr strukturiert und beim Theaterspielen oder beim Drehen will ich auch immer wissen, habe ich das jetzt richtig gemacht, egal wie alt ich bin.
Ja.
Und das Komische ist, auch in unserem Beruf, du kommst ja irgendwie nie an. Also du fängst ja auch immer wieder neu an. Kriegst ein neues Theaterstück. Du gehst zu einem Drehtag, bist beim ersten Drehtag aufgeregt, weil das ist ein neues Team.
Mhm.
Und mach den Beruf jetzt über 40 Jahre und trotzdem bin ich bei vielen Sachen immer noch mal beim ersten Mal aufgeregt.
Weil man sich natürlich auch auf das, was war, nicht wirklich, verlassen kann man sich schon drauf oder auch berufen,
neu beweisen.
Ja.
Und so. Und jetzt diese Sache mit dem Buch ist wieder was ganz anderes und das macht mir aber ungeheuren Spaß, weil es eben viel mit mir zu tun hat. Mhm. Also ich lerne jetzt nicht irgendeinen Text, ich muss nicht irgendwas produzieren, sondern ich gebe mich pur, so wie ich bin.
Mhm.
Auch auf die Gefahr hin, dass manche Leute vielleicht sagen, mein Gott, was hat die für Meinung oder wieso sieht sie das so? Und dann sage ich mir, okay, lass uns darüber ganz offen, fair diskutieren und dann akzeptiere ich deine und du akzeptierst meine und wir kommen ins Gespräch. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich auch gerne möchte. Also, dass wir wieder viel mehr miteinander fair reden, ohne zu verurteilen, ob nun einer in die Richtung geht oder in die Richtung, ist mir vollkommen egal. Also man muss einfach immer wieder irgendwie zusammenfinden. Mhm. Und das ist doch das Wichtigste. Wir leben zusammen. Wir können uns in die Augen gucken. Ja. Wir können uns freundlich guten Tag sagen. Wir können freundlich miteinander umgehen. Also sich einfach auf unsere Werte, die wir haben, unsere Werte wieder immer wieder viel mehr zu besinnen. Ich will gar kein Moralapostel sein, aber ich sage jetzt auch bewusst mal unsere christlichen Werte. Ich bin nicht evangelisch oder katholisch, aber Nächstenliebe, Freundlichkeit, Solidarität, miteinander umgehen. Einfach mal wieder so ins Gedächtnis rufen. Und das habe ich eigentlich immer gemacht. Bin auch manchmal damit angestoßen, in komische Situationen gekommen. Egal, mache ich aber weiter so. Und letztendlich, mein Motto ist ja, das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück. Das ist so mein Lebensmotto und das habe ich bis jetzt eigentlich immer so erlebt. Auch wenn ich mal im Bus sitze und jemanden ankriege und der im ersten Moment denkt, will die was von mir oder nicht? Und dann denke ich einfach nur, guten Tag und dann ist alles gut. Und sollten wir alle. Und dann kommen wir wieder auf den großen Bogen, auch Ost und West.
Mhm.
Also ich denke, der Osten darf den Westen nicht so als besserwisserisch immer zu bezeichnen und die westdeutschen oder alten Bundesländer sollten auch manchmal mehr so ein bisschen sich überlegen, wie war denn das, wie sind die denn da aufgewachsen? Und also dieses, was wir auch als Schauspieler lernen, du versetzt dich ja auch immer in die Rolle deines Gegenübers. Wenn wir eine Szene spielen, dann weiß ich erstens, was der sagt, weil ich es vorher gelernt habe und dann versuche ich rauszukriegen, wie reagiert der und was macht der und dasselbe wäre jetzt eigentlich zwischen uns, dass man immer mal wieder denkt, warum reagieren die jetzt so? Oder wie wäre das, wenn ich im Osten aufgewachsen wäre? Oder wie wäre das, wenn ich im Westen aufgewachsen wäre? Ich weiß auch vieles über den Westen nicht, was ich jetzt erst in den letzten Jahren gelernt habe oder mitbekommen habe. Da gibt's ja auch eine ganze Menge, wo ich als Frau da sitze und denke, mein Gott, die hatten kein eigenes Konto bis in die 70er Jahre. Die Mädchen sollten zu Hause bleiben und sich einen reichen Mann angeln und nicht studieren gehen. Hat mir vor kurzem mal eine erzählt, die derselbe Jahrgang ist wie ich. Die hat mir erzählt, dass sie als sie ihr Abi gemacht hat, also ihren Abschluss, saß sie am Frühstückstisch mit ihren beiden Brüdern und der Vater hat zu ihr gesagt, also ihr beide fangt jetzt an zu studieren und du suchst dir einen reichen Mann und wirst Hausfrau. So.
Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen.
Ja,
ne?
Und das war aber Mitte der 70er Jahre noch. Kommt jetzt natürlich auch drauf an, in welcher Gegend, ist ja egal, aber da sitze ich auch da. Also gibt so viel, was wir uns gegenseitig noch erzählen müssen und letztendlich müssen wir sagen, wir sind ein Land und wir sollten stolz auf unser schönes Land sein.
Das leistest du mit diesem Buch und man kriegt Einblicke in dein Leben in der DDR und deinen Aufbruch dann auch im Vereinigten Deutschland und dein Appell, wie gesagt, miteinander zu sprechen und sich auch auf Gemeinsames zu besinnen, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Claudia, es war schön, dass du da warst. Ich glaube, das Lächeln ging hin und her.
Genau so war's.
Oder?
Funktioniert? Du hast wunderbare Fragen gestellt und wir haben so schön miteinander geredet. Das ist eigentlich das Beispiel, wie das viele andere auch machen sollten. Und ich freue mich, dass ich hier war.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.